Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandl. Zurzeit bringen wir mit dem Orchester öfter einmal Filmmusik auf die Konzertbühne. Wie Sie aus der letzten Podcast-Folge wissen, spielten wir am 15.02. live die Musik zu Modern Times von Charlie Chaplin. Und in den beiden Karnevalskonzerten am 28.02. und 1.03. erklingt auch Filmmusik. Sehr freue ich mich darüber, mich mit einem der Komponisten für die beiden Abende über Filmmusik im Allgemeinen unterhalten zu können. Die Rede ist von Justus Berger und er ist hier im Podcast kein Unbekannter. Vergangenen Herbst unterhielt ich mich in Folge 74 über sein zweites Standbein bei uns im Beethoven-Orchester. Dort erklingen auch Ausschnitte aus seinem Schaffen. Noch kurz etwas Organisatorisches. Das Gespräch mit Justus habe ich bereits vor dem Konzert mit Modern Times aufgenommen, es konnte aber erst jetzt veröffentlicht werden. Weiterführende Informationen im Outro und in den Shownotes. Ja, hallo Justus. Freut mich, dass wir uns nach kurzer Zeit wieder treffen. Wir haben ja zurzeit im Orchester einiges an Filmmusik zu tun. Zum Beispiel kommende Woche ein Konzert, da spielen wir zu einem Charlie Chaplin Film live die Musik und später dann auch noch andere Filmmusik. Und da dachte ich mir, plaudere ich mal mit dir über Filmmusik, da du, wie ich in unserem letzten Gespräch erst erfahren habe, ja Filmmusikkomposition studiert hast. Ja, ich würde gerne damit einsteigen, wie kommt man überhaupt dazu, wie bist du auf die Idee gekommen, Filmmusik zu studieren?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass du nochmal dich mit mir unterhalten wolltest.
Ja, klar, gerne.
Sehr gerne. Ich bin selber dazu gekommen, weil in der Spätpubertät hat sich das irgendwann bei mir manifestiert, dass ich Musik auf jeden Fall zu meinem Beruf machen möchte. Und mir war aber schon relativ klar, dass das Musikschreiben mir immer mehr gelegen hat als das Musikspielen.
Hast du als Jugendlicher dann auch schon komponiert einfach so?
Ich habe auch mit 7 Jahren schon irgendwelche Sachen geschrieben. Das war jetzt aber, also damals war ich noch überfordert mit einen Viervierteltakt durch so und so viel teilen und dann hast du eine Achtel und dann bleibt noch so viel übrig. Da war ich nicht wie Mozart, der das alles dann schon einfach so konnte, sondern das war bei mir dann schon eine Herausforderung. Aber so dieser Impuls, sich Sachen auszudenken, war bei mir irgendwie schon immer da. Und als ich dann irgendwie mit 16 angefangen habe, Gitarre zu lernen, war das auch so, ich habe sehr viel Zeit mit der Gitarre verbracht, aber davon waren 80% mir Riffs ausdenken und irgendwelche Songs zusammenbasteln, anstatt wirklich vernünftig zu üben. Und dementsprechend hatte ich irgendwie mal ganz viele Songs, die ich geschrieben habe, aber ich konnte höchstens die Hälfte davon spielen. Und dementsprechend war mir dann irgendwann klar, wenn du das machen willst, dann wird das als Instrumentalist, glaube ich, nichts, sondern du musst dich, so wie jeder Mensch, musst dich darauf fokussieren, was du scheinbar besser kannst.
Ja.
Und dann habe ich mich also einfach mal am Anfang völlig unvoreingenommen damit auseinandergesetzt, okay, wie kann ich denn Musik schreiben und damit Geld verdienen? Damals hatte ich auch mit klassischer Musik noch nicht wirklich viel am Hut, nur so am Rande hier und da. Und dann habe ich, ja, so ein bisschen auch, wurde ich wahrscheinlich von dieser damaligen Hans-Zimmer-Welle so ein bisschen erwischt, der irgendwie so als Gefühl zumindest als erster Filmkomponist so eine Art Superstar-Status erreicht hat und auf einmal so das zum ersten Mal gibt, dass ein Filmkomponist cool ist, auch wenn es vorher schon berühmte Komponisten gab, aber ich glaube so diesen, also ich meine, dass der jetzt jedes Jahr irgendwelche Stadiontouren auf der ganzen Welt fährt und so, das hat es ja vorher nie gegeben. Naja, eben, und das, eigentlich darüber habe ich, glaube ich, so ein bisschen einfach so erfahren, dass Filmmusik ein potenzieller Markt sein könnte. Und fand das dann extrem attraktiv, weil Filmmusik kein Genre hat und man sich auf nichts festlegen muss. Und das war eigentlich auch schon immer so Teil meines kreativen Interesses. Ich konnte mich nie auf irgendein Genre festlegen und fand immer super viele unterschiedliche Sachen spannend und hab mal so einen Song geschrieben und dann mal einen ganz anderen Song und dann dachte ich mir so, ja, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Ja. So meine Leidenschaft zu Film kam dann eigentlich erst im Studium.
Ach so, hast du quasi Komposition angefangen und bist dann...
Nee, das war schon Filmmusikkomposition. Ah, okay, ja. Einfach nur, weil ich halt gesehen habe, okay, man kann in diesem Feld Also ich hatte einfach das Gefühl, da passen meine Fähigkeiten super gut rein und meine Interessen.
Eine dumme Zwischenfrage, ist das von vornherein, sind es zwei Schienen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen normale Komposition und Filmmusikkomposition?
Ja, das ist schon recht getrennt, also es ist natürlich von Uni zu Uni und auch von Land zu Land unterschiedlich, aber in Deutschland ist es tatsächlich hauptsächlich, wenn man Komposition studiert, ist es eher darauf ausgelegt, zeitgenössische neue Musik zu schreiben und das ist dann natürlich auch konzertfokussiert und Filmmusik ist ein komplett eigener Studiengang und es ist auch letzten Endes ein sehr, sehr anderer Markt und eine sehr andere Arbeitsweise und ich glaube auch persönlich gibt es da viele Differenzen und ich glaube, diese beiden Kunststränge, die vertragen sich nicht immer so richtig gut. Ich glaube, die haben beide nicht immer so die allerbeste Meinung.
Voneinander?
Voneinander. Aha. Also ich glaube, es gibt schon in der Filmmusikszene wird oft neue Musik als ein bisschen hochnäsig angesehen und andersrum, glaube ich, gibt es auch viele, die in der neuen Musik Filmmusik so ein bisschen belächeln.
Ja.
Vielleicht auch zu Recht in vielen Fällen, aber naja, egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Es ist tatsächlich von Grund auf auch schon im Bachelor ein getrenntes Studium und es ist keine, Filmmusik ist in den meisten Fällen keine Spezialisierung, die später erst kommt.
Ah, okay, ja. Mhm. Und wo hast du dann studiert?
Ich habe in Arnhem in den Niederlanden studiert. Es gibt auch tatsächlich, also wenn man einen Bachelor Filmmusik machen will, in Deutschland gibt es wirklich nicht viele Optionen. Mhm. Es gibt einen in München und ich mag mich irren, aber ich glaube, alles andere, was es in Deutschland gibt, sind alles nur Masterstudiengänge. Es wird jetzt in Bonn tatsächlich gerade neu einer aufgebaut, ein Bachelor auch, aber nicht an der Universität, das sind private Sachen. Das meiste sind, also es gibt in Babelsberg einen Master, in Ludwigsburg gibt es einen Master. Ansonsten dann ist man schon in Zürich, was jetzt auch nicht Deutschland ist.
Ja.
Mhm. Also so viele Optionen hat man nicht und Arnhem ist von Bonn ja echt nur 2 Stunden entfernt.
Ja, ist wahrscheinlich. Mhm.
Ja. Unter anderem deswegen war das auch irgendwie eine gute Option, weil ich hatte keine Lust jetzt nach München. München hatte ich echt keine Lust drauf. Zu weit weg, zu teuer.
Ja.
Ja, und da, die hatten auch noch eine befreundete Institution, die in Bonn sitzt, die Music Cube Academy, machen so Vorbereitungskurse, weil es gibt ja natürlich eine Aufnahmeprüfung im Studium und da werden ganz, ganz viele Sachen von dir verlangt, die man jetzt nicht auf dem Gymnasium lernt und auch sonst so nicht einfach mal so.
Ja, eigentlich gar nichts.
Ja, eben. Ähnliches. Und deswegen gibt es so Vorbereitungsseminare und davon finden welche in Bonn statt und da habe ich das war viel zu einfach, weißt du? Also es lag direkt vor der Haustür und dann war das die Verbindung zu einem. Also es hat sich einfach so ergeben. Es war
wie das Leben so spielt. Ja. Schön. Ich finde, was ich bei der Filmmusik, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, über den Unterschied zwischen E-Musik und Filmmusik, man muss ja wahrscheinlich viel breiter aufgestellt sein. Du musst ja in verschiedenen Stilen komponieren können, ob das jetzt Jazz, Pop oder irgendwelche Folk oder klassische Sinfonieorchester, das musst du ja eigentlich alles drauf haben, oder?
Prinzipiell ja, aber man muss, also ich meine, zu behaupten, jemand müsste alles drauf haben, ist ja unrealistisch. Also niemand kann alles, auch nicht John Williams. Aber was schon einfach, glaube ich, für die meisten FilmkomponistInnen auch heute vielleicht noch eher als früher extrem relevant ist, dass man einfach super schnell darin ist, sich neue Stile drauf zu schaffen.
Ah, okay.
Und das haben wir auch explizit genau so als Fähigkeit im Studium gelernt. Gab es mal so ein halbes Jahr oder, Vierteljahr, egal. Gab mal so ein Modul, wo genau explizit wir darauf trainiert wurden. Es waren so Stilkopien und dann hatten wir 5 Wochen und müssten in 5 Wochen 5 Stücke produzieren. Also nicht nur schreiben, sondern auch produzieren, in welchem Ausmaß das auch dann immer sein mag, je nach Stil. 5 Songs pro 5 Wochen, jede Woche ein komplett unterschiedlicher Stil. Und das lag uns, glaube ich, mehr oder weniger frei, welche Stile das waren. Mhm. Ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht, was habe ich gemacht? So ein Psychedelic Rock Pink Floyd mäßiges Ding habe ich gemacht. Dann Rock'n'Roll oder das Hard Rock war das. Ein Hardstyle-Track, also so völlig unterschiedliche Sachen. Ich weiß gar nicht mehr.
Was ist Hardstyle?
Hardstyle, das ist so eine ursprünglich, glaube ich, aus Belgien oder aus Niederland stammende Form von elektronischer Musik. Ist extrem aggressiv, extrem laut, schnell, teilweise sehr stumpf. Aber wobei es gibt auch erstaunlich da, gerade in dieser Musikrichtung gibt es erstaunlich oft Produzenten, die da einiges an filigraner Arbeit reinstecken, was man im ersten Moment gar nicht erwarten würde. Aber egal, jedenfalls einfach um diese Fähigkeit zu erlernen, sich möglichst schnell einen Stil drauf zu schaffen, mit dem man vorher noch nichts am Hut gehabt hat.
Ja.
Ich glaube, das ist das Entscheidende. Nicht, dass man alles weiß, weil das geht eh nicht.
Ja, klar. Und was heißt produzieren? Du musst es dann nicht nur das Komponieren, sondern auch Musiker finden, dich ins Studio setzen,
ja, genau,
das mit denen aufnehmen, dirigieren vielleicht sogar auch.
Genau, also jetzt zum Beispiel bei diesem Psychedelic Rock Ding, was ich da gemacht hatte, da habe ich dann ein paar Sachen habe ich selber gespielt, also ich meine jetzt so ein paar Keyboard Sachen und irgendwie Hammond Orgel oder was da drin, das habe ich dann selber eingespielt, gesungen habe ich alles selber, mehrere irgendwelche Chorstimmen und Lead Vocals und was weiß ich und habe dann noch eine Sängerin gefragt, die hat mir auch noch geholfen, dann mit irgendwelchen Backing Vocals. Mein Mitbewohner hat damals Saxophon eingespielt dafür und
da muss man ja auch einen Draht zum Computer eigentlich haben, weil
absolut, also das ist
sich in so eine DAW erstmal reinarbeiten.
Absolut, also das ist wird auch immer wieder so ein bisschen der Computer im Prinzip das Instrument des modernen Filmkomponisten ist, was auch wirklich einfach stimmt, weil man muss so viel Zeit damit verbringen, sich mit den ganzen Programmen und unterschiedlichen Sound-Libraries und Plugins und Mixing-Techniken und was weiß ich alles auseinandersetzen. Das ist wirklich wie, als würde man ein Instrument lernen.
Mich als Instrumentalist interessiert es natürlich auch, wird inzwischen auch viel mit eben so Sound-Libraries gemacht, statt sich da ein Orchester hinzusetzen. Ist natürlich viel billiger, oder?
Klar, es ist viel billiger. Aber wie das oft so ist, es klingt halt auch billiger, ne? Und also zum Glück.
Und dauert vielleicht sogar auch länger, könnt ihr mir vorstellen?
Es ist, wenn man das so betrachtet, es dauert auf jeden Fall länger. Also je nach Musikrichtung sind, also Mockups werden die genannt in der Filmmusik, also einfach die synthetische Produktion eines Orchesterstücks. Das ist extrem aufwendig, gerade wenn es darum geht, eben das so klingen zu lassen. Als, also dass zumindest der Laie getäuscht werden kann, dass es tatsächlich ein echtes Orchester ist. Und ich meine, du weißt das natürlich, ein echtes Orchester ist vor allem deswegen so magisch, weil es so unfassbar viele kleine Details hat und auch in einer gewissen Weise unberechenbar ist. Und das alles im Computer nachzubauen, ist natürlich unfassbar aufwendig. Ja. Und das dauert zwar viel länger, aber der Unterschied ist halt, es ist nur ein einziger Mensch damit beschäftigt und nicht 80 Menschen.
Ja.
Und dementsprechend ist es am Ende dann trotzdem billiger, leider.
Ja, das ist der Gang der Zeit.
Es ist, was der Kapitalismus halt so vorbringt.
Ja, genau. Okay, und dann, ja, wo studiert es mit den ganzen Sachen außenrum? Eben sich in die Technik einarbeiten und so, das lernt man da dann auch.
Ja, auch. Also
wie so ein Programm funktioniert, das kriegt man beigebracht.
Nee, das war schon tatsächlich eher ein Aufnahmekriterium. Deswegen gibt es dann auch diese Vorbereitungsseminare und so.
Ja.
Also in der Aufnahmeprüfung musstest du erstens auch schon Produktionen vorzeigen, die du selber schon gemacht hast. Und du musstest, es gab auch so einen Test, bei dem einem Fragen gestellt wurden zur Musikproduktion, kam dann was wie von wegen, was ist eine Sample Rate oder was auch immer.
Ja.
Also das musstest du grundsätzlich vorher schon wissen, aber es wird dann im Studium auch hier und da noch wieder bearbeitet. Allerdings ist die Aussagen, die ich jetzt über diesen Studiengang treffen kann, die sind dann größtenteils schon wieder nicht mehr zutreffend, weil da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan.
Ah, ja.
Neue Dozenten an der Uni und was weiß ich, und das ist sowieso an jeder Uni anders. Also
ja.
Am Ende muss es jeder können, wo er das gelernt hat. Bleibt einem manchmal auch selbst überlassen.
Ja. Ach, das ist wahrscheinlich später im Beruf, könnte ich mir vorstellen, bei euch sowieso so, wenn sich jemand das selber beigebracht hat, ist auch egal. Wenn er gut ist, dann wird er engagiert, oder?
Das ist sowieso so ein Ding in der Filmmusik, speziell für einen Abschluss interessiert sich eigentlich wirklich niemand. Mhm. Ein ehemaliger Dozent von mir, der hat mir mal so eine Story erzählt, also er ist selbst Filmkomponist im deutschen Fernsehen hauptsächlich tätig, der hat lange Jahre Rosamunde Pilcher und alle möglichen Krimis und so vertont. Und er hat mir mal so eine Anekdote erzählt, dass er mit einem Regisseur zusammen irgendwie einen Kaffee trinken war, den er seit 10 Jahren zusammengearbeitet hat oder so. Und dann hat er den mal so gefragt, ja und Mensch, wie hast du eigentlich angefangen Filmmusik? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe das studiert. Und der Regisseur meinte, wie, das kann man studieren? Also das ist wirklich in den meisten Fällen echt egal, weil die Leute gucken einfach nur darauf, hast du schon irgendwelche Erfahrungen gesammelt in der Praxis, im Job, hast du irgendwelche Referenzen aufzuweisen oder kennt dich irgendwer, was weiß ich, aber so, du hast ein Studium abgeschlossen, das interessiert irgendwie niemanden. Ja.
Aber wenn man es ganz klassisch macht, Abschluss ist wahrscheinlich irgendwie so eine Abschlussarbeit, muss man wahrscheinlich irgendwie einen längeren oder einen Kurzfilm, könnte ich mir vorstellen, irgendwie vertonen oder wie läuft
das? Also bei uns war das so tatsächlich sehr frei, was aber auch ein bisschen der Universität grundsätzlich geschuldet ist. Also die ARTES in Arnhem, die hat grundsätzlich einen sehr starken Ansatz. Zumindest im musikalischen Bereich ist sie sehr darauf ausgelegt, finde deine eigene Stimme und sei wie du bist und mach, was du willst. Jetzt ganz grob gesagt.
Ja.
Deswegen gab es da nicht so genaue Vorgaben. Und bei uns waren eigentlich die Vorgaben letzten Endes, du hast zwischen 60 und 90 Minuten Zeit für eine Präsentation.
Okay.
Das kann alles sein von einem Spielfilm, den du vertont hast, oder einem Live-Konzert, das du gibst, oder was auch immer dir irgendwie einfällt, wie du innerhalb von 60 bis 90 Minuten uns dich als Komponist präsentieren kannst. Deswegen hatte ich dann irgendwie da angefangen, selber einen Film zu produzieren und so, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte und weil es sonst keine Vorgaben gab.
Ja, ist ja naheliegend. Okay, dann man hat fertig studiert und dann durch welche Kontakte auch immer findet man einen Regisseur und wird engagiert oder angesprochen, kannst du mal die Musik zu dem Film machen. Wie läuft das? Das würde mich mal interessieren. Ist der Film fertig und ihr schaut euch den dann zwangsläufig ohne Musik an und der Regisseur sagt, ich hätte ja gern diese Stimmung und so weiter, ich würde gern diese Szenen voneinander abgrenzen oder wie läuft sowas?
Also als erstes will ich an der Stelle nur ganz kurz anmerken, habe ich eben ja auch vor der Aufnahme schon gesagt, ich bin jetzt nicht seit 15 Jahren irgendwie hauptberuflich als Filmkomponist tätig und habe da jetzt nicht wahnsinnig viel Erfahrung im Berufsleben. Ich habe mich schon sehr viel mit Filmmusik auseinandergesetzt und habe es, wie gesagt, studiert und ich arbeite auch in der Filmmusik und habe auch schon durchaus einige Filme vertont, aber ich bin jetzt nicht der absolute Super-Experte für den Filmalltag, aber deine Frage, glaube ich, kann ich trotzdem beantworten. Das ist im Prinzip in der Regel, im besten Fall, ist der Film fertig und dann wird erst der Komponist eingeschaltet. Und dann, wie du richtig sagst, man guckt sich den Film zusammen an. Aber lustigerweise, du sagtest gerade, gezwungenermaßen guckt man sich den Film ohne Musik an. Und genau das ist leider so gut wie nie der Fall heutzutage.
Ach so.
Sondern man guckt sich den Film schon mit Musik an. Weil da kommt Temp-Music ins Spiel.
Wie heißt es?
Temp-Music.
Wenn
ich mich nicht irre, kommt das von Temporary Music. Vielleicht kommt es auch woanders her, aber egal, jedenfalls, es ist temporäre Musik, denn was da gemacht wird, ist, die ProduzentInnen nehmen sich irgendwelche andere Filmmusik oder manchmal auch Popmusik oder was auch immer aus irgendeinem anderen Film oder irgendeinem anderen Kontext, von der sie glauben, dass sie jetzt die richtige Stimmung und der richtige Stil für diese Szene wäre oder für den ganzen Film.
Okay. Ja.
Und dann gibt es, je nachdem, wie groß die Produktion ist, also bei ganz, ganz klar, bei einem Studentenfilm muss sich der Regisseur selber drum kümmern. In einer großen Produktion gibt es dann Music Editor oder irgendwie sowas, wie die dann heißen, die das machen, die den kompletten Film mit Musik unterlegen. Und das ist auch noch, also bei kleinen Produktionen oft recht rudimentär. Bei großen Produktionen ist es teilweise wirklich da wird so viel Arbeit und Energie in dieses Music Editing ganz am Anfang, also Temp Music Editing gesteckt, dass du den Film wirklich einfach komplett so gucken kannst und er funktioniert eigentlich.
Ach nee, aha.
Da wird so genau drauf geachtet und teilweise sogar, ich habe sogar von einem Kollegen schon mal gehört, der hat bei Netflix gearbeitet, dass er teilweise beim Temp Music Editieren noch Sachen dazu schreiben sollte. Also quasi schon, also ne, wenn du hast das eine Stück und dann ein anderes Stück und da fehlt aber der Übergang und dann musste er da kurz noch irgendwie einen kleinen Übergang reinbasteln mit ein paar Samples irgendwie so. Also, dass man wirklich so wenig wie möglich der Fantasie überlässt und von Anfang an schon alles irgendwie die Leute schon was haben, damit sie das Gefühl haben, okay, der Film funktioniert irgendwie.
Ja.
Naja, und das wird dann oft an so als Ganzes an die Komponisten rangetragen und dann im besten Fall wird dann gesagt, ja, okay, das war jetzt so ein erster Entwurf, aber wir sind natürlich trotzdem offen für deine Version oder deine Vision. Ja, aber leider ist es oft natürlich der Fall, dass so ein Filmproduktionsprozess dauert ja manchmal mehrere Jahre sogar, auch wieder je nachdem, wie groß die Produktion ist, klar. Und dann ist diese Temp-Music teilweise schon so lange im Umlauf, dass die ganzen Beteiligten sich schon so dermaßen daran gewöhnt haben und das für die schon einfach so gut funktioniert, dass es extrem schwer ist, für den Komponisten am Ende dann noch irgendeine alternative Sicht zu eröffnen. Und in den schlimmsten Fällen gibt es echt so Momente, wo, also das habe ich auch schon von Kollegen gehört, dass sie gesagt haben, von einer Kollegin speziell, wo sie sagen musste, dass wenn ich das wirklich so mache, wie ihr das jetzt wollt, das ist Plagiat, weil eben letzten Endes gibt ihr mir einen Film mit Musik, die es schon gibt und ihr sagt mir, ich muss das kopieren, ich muss das genauso eigentlich, ich muss immer noch näher dran an den Temp. Und wo die dann wirklich erstmal irgendwelche vertraglichen Dokumente ausgraben muss, um zu sagen, so, das unterschreibst du mir jetzt, dass du dafür haftest, wenn wir verklagt werden. Aha. Und an der Stelle wurde dann auch zurückgezogen und gesagt, ja, okay, dann vielleicht doch nicht.
War das schon immer so eigentlich?
Nee, also das war...
Oder seit wann ist es so?
Boah, wann jetzt das erste Mal Temp-Music verwendet wurde, das weiß ich nicht, aber das...
Schleichender Prozess.
Vermutlich... Ja. Ich glaube, das kommt auch ein Stück weit von den Film-Editern, also von den Cuttern, die den Film zusammenschneiden, weil es manchmal kann es praktisch sein, einen gewissen Rhythmus im Hintergrund zu haben, auf dem man die Cuts macht. Also speziell bei Action-Szenen und sowas kann das manchmal sehr hilfreich sein. Aber nee, früher gab es natürlich keine Temp-Music, weil die technischen Möglichkeiten das ja überhaupt nicht zugelassen hätten. Also das jetzt mit Tonbändern und irgendwie so zu machen, das wäre viel zu aufwendig gewesen. Mhm. Und ich glaube, ohne Digitalisierung wäre Temp-Music einfach viel zu umständlich gewesen.
Also mich erinnert es ein ganz klein bisschen an die allerersten Anfänge vom Film. Die hatten ja damals in den Stummfilmkinos, hatten die ja, glaube ich, so ganze Bücher und da hat man aufgeschlagen, Liebesszene, dann nehmen wir das Stück, da eine Kampfszene, dann nehmen wir was aus der anderen Kiste und so weiter. War jetzt mein spontaner Gedanke, aber...
Genau, aber da wurde das ja dann wahrscheinlich am Ende auch noch präsentiert dann letzten Endes.
Live gespielt.
Glücklicherweise wird ja Temp Music jetzt nicht präsentiert dem Publikum. Mhm. Wobei selbst das auch schon vorgekommen ist. Also gibt es ja das berühmte Beispiel von 2001, der Film von Stanley Kubrick. Ja. Die ursprünglich Temp Music, also die Musik, die man am Ende dann kennt, es ist ja Strauss, also Sprach Zarathustra ist da drin.
Lutoslawski, glaube ich, irgendwas.
Ja, und Ligeti.
Ja, Ligeti
ist Atmosphäres, das genau. Oder ist das Atmosphäres? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Stück von Ligeti ist da drin und ein Strauss-Walzer ist da auch.
Strauss-Walzer, genau.
Genau. Und das war ursprünglich Temp-Music.
Ach so.
Und das waren Vorlagen für den Komponisten. Jetzt fällt mir natürlich, wie ich es schon eben prophezeit habe, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Das war ursprünglich Temp-Music für den Komponisten und sie haben gesagt, ja, mach mal so, aber halt deine Version. Und dann hat der Komponist denen halt gesagt, also vor allem am Anfang erstmal gesagt, ja, Leute, ihr legt mir hier Strauss vor und Ligeti und was, wie soll ich das denn noch toppen?
Ja, klar.
Das ist doch unmöglich. Mhm. Und der hat wahrscheinlich auch die Szene mit dem Sonnenaufgang gesehen und dann kommt also Sprach Zarathustra und der hat gesehen, dass das verdammt genial ist und was willst du da noch machen? Mhm. Er hat dann aber trotzdem sich wohl hingesetzt und den ganzen Film vertont und dann, so geht die Anekdote zumindest, ist er zur Filmpremiere gegangen und dachte, da kommt jetzt seine Musik. Und dann, tada, oh dum, 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 lief Strauss auf einmal. Das, ja, das ist Hollywood. Sehr charmant.
Oh ja, das ist natürlich schade, wenn man denkt, als junger Filmkomponist, ich kann mich da entfalten und dann ist man ja in so einem Korsett. Und das, um darauf zurückzukommen, was du vorhin erzählt hast, Unterschied oder zwischen, ich nenne es mal normalen Komponisten und Filmkomponisten, ich stelle mir das ja noch viel schwieriger vor, wenn du dich nicht selber entfalten kannst, sondern in so einem Korsett drin bist und genau gesagt bekommst.
Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Das ist, ich meine, es kann auch hier und da mal eine kleine Hilfe sein, vor allem wenn man unter Zeitdruck steht, was ja leider auch in der Filmbranche immer mehr und mehr der Fall ist. Wenn du immer weniger Zeit hast, hast du natürlich auch weniger Zeit, kreativ zu werden und erstmal deine Kreativität auch ein bisschen rumspinnen zu lassen und dann fällt dir vielleicht erstmal was ein, was vielleicht blöd ist und dann denkst du dir was anderes aus. Wenn du jetzt schon super gut angelegte Temp-Music hast, ist das ja auch in gewisser Weise wie so eine Vorlage, wo du nur Abpausen brauchst, so ungefähr. Ne? Also es kann auf, also aus ökonomischer Sicht kann es hilfreich sein, um schneller zu arbeiten, aber kreativer wird man dadurch jetzt, glaube ich, nicht. Und das ist wirklich, wirklich schwierig teilweise, sich da rauszuarbeiten. Und vor allem einfach diese, es ist immer auch ja so eine kleine politische Sache, der Komponist oder die Komponistin gegenüber den, der Filmproduktion.
Ja.
Und die haben sich dann auf irgendeine künstlerische Vision schon irgendwie, sie sagen dann oft vielleicht auch nicht so, nein, nein, wir haben uns noch nicht festgelegt, ist alles offen, aber unterbewusst.
Ja.
Hat das sich natürlich festgesetzt irgendwie, ne? Und dann, wenn man selber als Künstler, Gott bewahre, dann eine komplett andere Vision hat, ist es natürlich schwer, die zu verargumentieren irgendwie und tatsächlich durchzukriegen. Und letzten Endes, ja, denkt man dann wahrscheinlich auch oft ans Geschäft und fragt sich, ja gut, wenn ich jetzt mit denen stundenlang diskutiere und die am Ende nicht happy sind, dann fragen die beim nächsten Mal auch wen anders. Und dann macht man es halt so, wie die es wollten.
Ja, ja. Ich komme gerade aus einer Wagner-Probe, deswegen denke ich natürlich Wagner, Leitmotiv, bla 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 und so. Sowas lässt sich ja dann mit Sicherheit natürlich auch nicht sinnvoll einbauen, wenn dann ein Nicht-Komponist randommäßig irgendwelche, ich übertreibe jetzt natürlich, irgendwelche Stücke zu Szenen eingebaut hat, da kann man sowas natürlich auch nicht aufbauen. Was ja oft für die Handlungsstruktur wahrscheinlich ganz sinnvoll wäre, dass irgendeine Person hat halt ein Motiv und so.
Wobei ich glaube, das ginge eigentlich noch am ehesten, also weil wenn die Temp Music, die hat ja dann völlig wahllose Motive. Also wenn, weiß ich nicht, dann haben sie die eine Szene vielleicht aus Fluch der Karibik oder was genommen und da drunter gelegt und die nächste Szene ist aus Avatar oder was weiß ich. Und dann passen natürlich die Motive überhaupt nicht zusammen. Sondern es ging denen nur darum, irgendwie jetzt die Stimmung aufzufangen oder sowas. Dann ist eigentlich die motivische Arbeit ja fast noch das, was dem Komponisten am ehesten gelassen wird, weil er muss dann zwar diese Farbe bedienen, aber die Tonfolge, das Motiv selbst, das kannst du ja vollkommen frei dann immer noch wählen, solange das Motiv den Charakter, den sie wollen, widerspiegelt. Und dann im besten Fall wird dann natürlich auch liebevoll und handwerklich künstlerisch sicher mit motivischer Entwicklung gearbeitet, aber auch, ich glaube, das ist statistisch gesehen früher öfter vorgekommen als heute.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Wie ist es, also geht es da meistens nur, inzwischen nur um, nur sage ich, ist falsch formuliert, um Stimmungen oder auch, dass das Bild verstärkt wird oder wenn jemand durch die Gegend läuft, dass der Rhythmus unterstrichen wird, da denke ich, also übertrieben natürlich wie bei Comicfilmen oder irgend sowas. Diese Techniken?
Also ich glaube, grundlegend der Sinn von Filmmusik ist, dem Bild den Ausdruck zu geben, die Bedeutung zu unterstreichen oder die Emotionen zu verdeutlichen, die das Bild selber so nicht ausreichend rüberbringen kann.
Okay.
Und das kann natürlich alles Mögliche sein. Ne? Ja. Und ich meine, all die Beispiele, die du gerade genannt hast, können alle zutreffen, auf jeden Fall.
Ja.
grundsätzlich ist es einfach hauptsächlich emotionale Komponente, die eben kaum etwas so stark vermitteln kann wie Musik.
Ja.
Ne? Und es ist im besten Fall auch wieder zu der Leitmotivik. Im besten Fall wird da natürlich auch noch sehr in der dramaturgischen Entwicklung gearbeitet, dass sich eben Motive auch innerhalb des Films entwickeln, dass es ein gewisser musikalischer Gedanke am Anfang des Films vielleicht anders klingt als am Ende des Films, weil der Protagonist sich entwickelt hat, weil die Geschichte einen unvorhersehbaren Turn genommen hat oder was auch immer. Ja, im besten Fall ist die Musik so eine Art wortloser Geschichtenerzähler.
Ja, ah ja, okay. Gibt es eigentlich auch, wie soll ich sagen, Rezepte, dass du sagen kannst, okay, da soll es jetzt spannend werden, dann kommen so die quietschenden Geigen aus Hitchcock, die Duschszene.
Ja, ja, ja. Also die Rezepte gibt es auf jeden Fall und die werden auch sehr oft angewandt. Das ist halt auch wieder so ein bisschen der Punkt, wenn sehr viel sehr schnell passieren muss als Komponist, dann muss man auf gewisse Rezepte zurückgreifen, weil man kann nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, wenn man nicht die Zeit dazu hat.
Ach so, insofern schnell gehen muss. Also jetzt nicht der Schnitt schnell, sondern
wenn man nur, es gibt es halt wirklich, das hat sich auch, zumindest das, was ich immer wieder aus Insiderkreisen höre, das hat sich wirklich in den letzten 40 Jahren drastisch geändert. Die Zeit, die ein Komponist im Durchschnitt bekommt, um einen Film zu vertonen, von teilweise 120 oder noch mehr Minuten, die hat sich drastisch verkürzt. Und in Extremfällen gibt es manchmal wirklich, dass irgendein Hollywood-Blockbuster, dass der Komponist dafür drei Wochen Zeit hat. Es gibt dieses berühmte Beispiel von James Horner, der damals Alien 2, glaube ich, vertont hat. Und er hat dafür zwei Wochen Zeit bekommen. Und das ist ein Alien, der Film ist, glaube ich, 2 Stunden lang oder so und hat wahrscheinlich 80% der Zeit ist Musik. Und er hat irgendwie 2 Wochen Zeit dafür, was natürlich völlig absurd ist.
Ja.
Und James Horner, also gibt es auch selber Interviews von ihm, wo er sich dann einige Male mit der Produktion angelegt hat, weil die halt alle möglichen Sachen von ihm verlangt haben, wo er gesagt hat, Leute, das ist völlig unrealistisch.
Ja.
Bitte sucht euch einen anderen, der es kann, aber das, dann könnte ich noch was von ihm lernen, aber das ist also illusorisch. Naja, und das ist jetzt nur ein absolutes Extrembeispiel, aber grundsätzlich müssen professionelle Filmkomponisten heute sehr viel in sehr kurzer Zeit oft produzieren und klar, dann muss man auch auf gewisse Schemata zurückgreifen, von denen man weiß, dass sie einfach funktionieren und von denen man vielleicht auch weiß, dass die Produktionsfirma das irgendwie mag.
Ah, okay.
Vieles ist ja auch Geschmack einfach, ne?
Ja.
Und stilistische Frage und leider oft auch kommerzielle Frage, was kommt jetzt beim Volk am besten an und so und ja.
Und in welchem Stil schreibst du am liebsten?
Also ich persönlich, deswegen bin ich ja auch wahrscheinlich bei euch gelandet am Ende, so wie das Schicksal das wollte. Ich habe das Orchester mit Abstand am liebsten und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, das Orchester, also sich orchestral auszutoben, dann ist mir das definitiv das Liebste. Aber ich habe auch, wie gesagt, stilistisch wirklich festlegen konnte ich mich eigentlich nie und ich habe ja auch lange Jahre Gitarre gespielt und Metal und was weiß ich und habe da auch Spaß dran. Oder auch elektronische Musik habe ich produziert, einiges, weil ich es auch faszinierend finde, was man, also weil auf elektronischer Basis kann man einfach Klänge produzieren, die man sich so nie träumen lassen könnte und wirklich Dinge, wo man denkt, so, das habe ich in meinem Leben noch nie gehört, was ist das? Aber irgendwas macht es mit mir, irgendwie ist es ein aufregender Klang und irgendeine Emotion kommt darüber. Deswegen, ich finde das alles grundsätzlich faszinierend, aber unterm Strich die große Leidenschaft für mich ist das Orchester und das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern.
Ich werde auf alle Fälle in den Shownotes deine Internetseite verlinken, da sind ja einige Beispiele drauf, das fand ich ja faszinierend, wie breit deine Palette ist. Wenn sich jemand irgendwie einen Überblick verschaffen will über die Filmmusik, was hättest du irgendwelche Beispiele, wie da jemand einsteigen kann?
Absolut. Also ich denke, die beiden berühmtesten Namen, die wahrscheinlich die meisten kennen, werden sein John Williams und Hans Zimmer, die beide auf ihre eigene Art durchaus eine Berechtigung haben. Hans Zimmer ein bisschen kritisch zu betrachten. Aber ansonsten, der hat auch schon durchaus seine Berechtigung.
Fällt mir bloß gerade wieder zuvor hin. Ich glaube, der hat gar nicht Musik studiert.
Nee, Hans Zimmer hat nicht Musik studiert. Nee. Das benutzt er auch immer so ein bisschen als sein Steckenpferd. Ist immer ganz stolz drauf, dass er gerade deswegen so cool wäre, weil er es ja nicht studiert hat, weil er nicht so verblendet ist. Ja, ein Filmscore, den, glaube ich, sehr wenig Leute auf dem Schirm haben, den ich empfehlen würde, wäre von John Williams, AI. Mhm. Wo wir auch gerade drüber gesprochen haben. Das ist spannend, ist ein Film, der ist schon auch irgendwie 20, 30 Jahre alt, von Steven Spielberg, wo es darum geht, dass Menschen sich Androiden basteln und die dann irgendwie in ihr echtes Leben implementieren und dann eben alle möglichen Konflikte entstehen und so. Hat auch einiges Apokalyptisches. Der Film ist sehr interessant. Es ist wirklich eine herzzerreißende, herzergreifende, lassen wir es so, Geschichte. Und der Score, also die Filmmusik dazu, von John Williams, finde ich deswegen sehr interessant, weil es musikalische Elemente hat, die man in der Filmmusik recht selten findet. Es ist nämlich in großen Teilen Minimalismus.
Aha.
Also so ein bisschen John Adams mäßig angehaucht, aber auf John Williams in John Williams eigener Handschrift. Sehr, sehr spannend und vor allem auch einfach wieder ein Score, in dem man hört, was für ein genialer Handwerker John Williams auch einfach ist, wo er wirklich großen Konzertkomponisten das Wasser reichen kann. Und ja, wie gesagt, es ist einfach Filmmusik, wie man sie nicht alle Tage hört.
Ah ja,
okay. Auch, ich glaube, weil Minimalismus entgegen des Namens extrem aufwendig zu komponieren ist, weil es es ja sehr oft aus super vielen kleinen Einzelteilen besteht, die man irgendwie scheinbar chaotisch zusammenbasteln muss und so. Und das kann unter Umständen extrem aufwendig sein. Und ich glaube, AI ist definitiv ein Beispiel davon, wenn Minimalismus sehr aufwendig sein kann, weil es sehr groß orchestriert und sehr bunt. Und da ein Punkt drunter, dann vielleicht nenne ich einfach den härtesten Gegenpol direkt. Dann würde ich von Hans Zimmer Inferno in den Hut werfen. Okay. Das ist der dritte Teil aus dieser Dan Brown Verfilmungsserie.
Ja, ja.
Also dieser, ne, wo erst Illuminati und dann
Sakrileg, glaube ich, kann das sein?
Ja, Illuminati ist, glaube ich, Sakrileg.
Ach so, okay, ja.
Und dann kam Da Vinci Code und dann, glaube ich, Inferno. Und Inferno, der besteht wirklich zu 80-90% einfach nur aus Synthesizern und da zeigt Hans Zimmer eben, was er wirklich kann, nämlich Synthesizer, extrem gut. Und es ist einfach ein Score, der zum großen Teil aus Sounddesign besteht und alle möglichen Synthesizer-Quatsch und sehr beeindruckende Klangwelten, die da gebaut werden, finde ich. Und auch sehr detailreiche Arbeit, ohne von Orchester Ahnung zu haben. Das wären nur so zwei Gegenpole. Ich könnte jetzt noch ganz viele andere nennen. Ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, als Einstieg, vor allem diese zwei Namen sind, glaube ich, schon mal gut. Mir fällt jetzt gerade auch noch eine Frage ein. Du machst natürlich alles von Scratch auf bis zum Schluss, wenn du irgendeinen Job hast. Aber orchestriert auch derjenige, der die Musik schreibt? Oder
in den allerseltensten Fällen.
Ach, tatsächlich?
Ja, also um mal bei John Williams anzufangen, selbst John Williams hat Orchestratoren, die für ihn arbeiten. Allerdings muss man bei ihm sagen, wie er arbeitet, ist er ist noch auf Blatt und Bleistift unterwegs.
Ah, okay.
Und er schreibt also orchestrale Sketches, also Skizzen, und gibt das dann an ein, zwei Orchestratoren, die das dann finalisieren, um es dem Orchester zu übergeben. Das ist aber bei John Williams, sind da wirklich eigentlich 95% der Arbeit schon getan. Da sind schon extrem viele.
Die Oboe macht das und die Streicher machen das und bla bla bla.
Da sind schon sehr viele Details drin. Ja. Also da sind auch fast alle instrumentalen Entscheidungen schon getroffen, wer spielt was und mit welchen Artikulationen und Forte, Piano, Crescendo, alles Mögliche ist da schon drin. die Orchestratoren sind da oft dann wirklich nur noch die, den letzten Feinschliff machen, ja, und sagen, okay, sollten wir hier vielleicht noch ein Fagott zu den Bässen hinzunehmen, um das hier ein bisschen zu, ja, stabilisieren, oder nehmen wir hier vielleicht anstatt 4 Hörnern lieber nur 2 Hörner, weil wir das dann präziser kriegen, mhm, oder irgendwie so ganz kleine Details.
Okay, das ist ja vielleicht auch legitim, bei dem Pensum, die
es eben, das ist eigentlich da, ja, aus dieser Not her geboren, dass die Komponisten in der Filmszene einfach zu wenig Zeit haben, ja, und das früher war dieses Handwerk bei den Komponisten natürlich, es war überhaupt nicht zu trennen. Komponist ist gleichzeitig auch Orchestrator, vollkommen, ja, klar.
Also ich auch gedacht eigentlich.
Ja, also habe ich das eigentlich auch mal gedacht, als ich angefangen habe. Ja. Und für mich selber, ich versuche das auch so beizubehalten, weil ich es liebend gerne orchestriere. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber genau, aus dieser Zeitnot geboren hat sich das so entwickelt, dass diese Orchestrationsarbeit abgegeben wurde ein Stück, und bei so alten Eisen wie John Williams ist es eben ein sehr, sehr kleiner Anteil der Arbeit, die da noch übrig bleibt. Der wird aber heutzutage immer, immer mehr. Mhm. Und es wird immer öfter an Orchestratoren abgegeben, in einem noch viel jüngeren Stadium, was natürlich auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass, wie gesagt, die Zeit immer knapper wird, mhm, und gleichzeitig aber eben auch ist durch, muss man auch, denke ich, einfach mal so klar sagen, durch den sehr großen Anteil, den man heutzutage digital machen kann, ist es vielen Menschen möglich geworden, in die Filmmusik überhaupt erst reinzukommen. Die hätten es früher überhaupt nicht da reingeschafft, weil sie diese ganzen Hard Skills gar nicht hatten. Also, ja, orchestrieren, Klavier spielen oder was. Ich meine, John Williams, der spielt seine ganzen Sachen den Leuten am Klavier vor das erste Mal. Mhm. Der macht keine Mockups.
Ja.
Und das sind halt Fähigkeiten, die hat man früher gebraucht. Das war natürlich auch eine gewisse Einstiegshürde. Diese ganzen Einstiegshürden gibt es heute alles nicht mehr, weil du kannst alles an deinem Computer zusammenbasteln, mhm, ohne überhaupt zu wissen, was eine Oboe ist, so ungefähr.
Ja, okay.
Und dementsprechend, es gibt heutzutage auch viele Komponisten, die kommen aus der, zum Beispiel Trent Reznor, der hat sogar einen Oscar gewonnen, kommt aus der Rockmusik, ich meine, Nine Inch Nails wäre seine Band gewesen, mhm, und ist dann nach Hollywood gekommen in die Filmmusik, oder zum Beispiel Junkie XL, der als Electronic Music Artist, ich will jetzt nicht DJ nennen, Producer, groß geworden ist. Und die natürlich jetzt mit Orchestrationen erstmal den größten Teil ihres Lebens überhaupt gar nichts am Hut hatten.
Ja.
Und die bekommen dann oft, es ist, also glaube ich, oft ein Weg dahin, die bekommen dann oft einen Auftrag, für den sie wie gemacht sind. Nämlich, ja, wir brauchen was Elektronisches, dann nehmen wir doch jemanden aus der elektronischen Musik. Oder wir brauchen irgendwas mit elektrischen Gitarren, also nehmen wir einen aus der Rockmusik. Mhm. Passt erstmal. Dann werden die erfolgreich und kriegen dann teilweise aber halt auch andere Aufträge und müssen dann Dinge tun, die sie eigentlich überhaupt nicht können,
ja,
für die sie überhaupt nicht qualifiziert sind. Mhm. Die suchen sich dann aber halt schnell gern ihre Leute zusammen,
ja,
die das für sie erledigen. Mhm. Und oh Wunder, auf einmal kann der Mann alles. Was natürlich, ja, Quatsch ist. Aber ja, bei Hans Zimmer zum Beispiel wird, glaube ich, extrem viel orchestriert. Der hat es selber, wie gesagt, ja auch nie gelernt und ist auch viel tiefer in der elektronischen Musik verwurzelt als jetzt im Orchester. Mhm. Und da muss am Ende schon noch einen großen Teil Hand angelegt werden. Und ich habe das auch von, ich will jetzt keine Namen nennen, aber von Kollegen gehört, die teilweise sogar als Orchestratoren angeheuert wurden, aber letzten Endes Ghostwriting betreiben mussten. Also, okay, wirklich große Teile der Musik selber komponiert haben letzten Endes, obwohl, mhm, sie eigentlich nur als Orchestratoren angestellt wurden. Und ich habe so Sachen gehört, wie zum Beispiel manchmal, ja, wir haben jetzt hier, okay, der Komponist hat vielleicht schon irgendwie, der hat die Melodie und ein paar Akkorde und so und macht dann so vielleicht ein Klavierskizze unter die Szene und gibt das dann dem Orchestrator und sagt so, ja, mach mal großes Orchester. So, mhm. Natürlich ein, ja, bisschen dünn, oder das Krasseste, was ich bisher gehört hatte, war, dass ein großer, sehr großer, erfolgreicher Hollywood-Komponist einfach auf einer Skizze im Papier irgendwelche, mit einem Bleistift irgendwelche Linien gemalt hat und dann gesagt hat, ja, hier, dramatic, scary, keine Ahnung, hat das dem Orchestrator gegeben und der musste dann am Ende die Musik daraus schreiben. Also das wäre ungefähr so, als wären diese Skizzen direkt vom Regisseur gekommen. Also dann hättest du auch direkt einfach den anderen anheuern können. Ja, also es gibt viel gruselige Dinge, die da unter der Hand passieren. So, ja, viel zu Orchestratoren. Ja, die sind heute nicht mehr wegzudenken.
Ja, und wer noch weiter einsteigen will, es gibt ja ohne Ende natürlich im Netz Möglichkeiten, sich in das Rabbit Hole Filmmusik zu begeben.
Absolut.
Vielleicht als Abschluss noch eine Frage, wie ist denn das mit KI?
Oh ja.
Ist das ein Problem oder wird das könnte das ein Problem werden?
Es ist natürlich ein super spannendes, schwieriges, gruseliges Thema, ja nicht nur für die Musik, sondern für alle möglichen Bereiche. Ja, ja. Ne? Und das sind natürlich alles Prognosen und keiner kann die Zukunft vorhersagen, aber ich habe mich schon auch ein bisschen damit beschäftigt und mein Mitbewohner zum Beispiel hat seine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben.
Ah,
okay. Deswegen habe ich da auch immer noch einiges mitbekommen. Also ich glaube auf jeden Fall, wird KI diesen Markt beeinflussen und bedroht auch einige Jobs mit Sicherheit, aber es bedroht nicht alle gleich. Also was ich mir sehr gut vorstellen kann zum Beispiel ist, dass es irgendwann eine Art Software geben wird, in die ein Regisseur, eine Regisseurin eine Filmszene hochladen kann und dann sagst du, okay, in der Szene geht es da und darum oder das kann die KI dann selber schon aus der Szene entnehmen, worum es geht, aber dann sagt der Regisseur, okay, ich möchte, dass die und die Stimmung vermittelt wird und bitte am Anfang ein bisschen subtiler und dann zum Ende hin möchte ich, dass du die Unsicherheit der weiblichen Protagonistin hervorhebst oder irgendwie sowas ja, ja, und dann sagt die KI, alles klar, hier sind 5 unterschiedliche Versionen, bitte such dir eine aus, ja, innerhalb von Minuten. Mhm. Das ist natürlich was ein Mensch überhaupt nicht leisten kann und auch niemals leisten können wird. Und das, glaube ich, bin ich mir sehr sicher, dass es auch, also es wird irgendeinen Lausbuben geben, der sich so eine Software ausdenken wird und es wird auch andere Lausbuben geben, die das benutzen werden in der Filmindustrie, bin ich mir absolut sicher. Selbstverständlich ist das bescheuert, wenn man mal ehrlich ist. Also, weil ich meine, man schickt sich an, etwas gesellschaftlich Relevantes wie ein in Anführungszeichen Kunstwerk zu produzieren und oder wenn es auch nur Unterhaltung ist, dann sollte es ja trotzdem etwas sein, was von einem Menschen zu einem anderen Menschen spricht. Und dadurch verwendet man dann künstliche Intelligenz. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, aber für vieles wird es funktionieren, weil, glaube ich, ein großer Teil der Filmmusik, die auch heute produziert wird, auch von Menschen ist, wenn man ehrlich ist, sehr reproduzierbar und sehr vorhersehbar und basiert eben auch auf sehr vielen Schemata. Und es wird auch sehr viel, unter anderem zum Beispiel durch diese Temp-Music, wird natürlich super viel sehr gleich, weil der eine beim anderen sozusagen fast schon dazu gezwungen wird, abzuschreiben.
Ja.
Und abschreiben ist ja das, was KI am allerbesten kann und viel besser als wir Menschen können. Und ich glaube, da gibt es definitiv einige Bereiche, die sehr bedroht sein werden, weil es wird immer skrupellose Menschen geben, denen egal ist, ob dabei jetzt die Kunst leidet, denen egal ist, ob dabei Arbeitsplätze verloren gehen, sondern die denken sich, ja gut, aber es geht in 5 Minuten und es kostet weniger.
Ja, ja.
Das ist aber in dem Sinne, finde ich, halt auch so eine spannende Frage, weil das wirklich diese Frage verdeutlicht, was ist eigentlich Kunst und was ist eigentlich Content. Und Content ist, glaube ich, extrem bedroht von KI, weil Content generieren kann niemand so gut wie die KI. Kunst schaffen kann KI aber überhaupt nicht. Ich will mich jetzt auch nicht anmaßen, Kunst definieren zu können, aber ich glaube, es braucht zumindest irgendeine Form von gesellschaftlicher Relevanz und eine Form von persönlichem Ausdruck. Und ich habe auch immer die Hoffnung, dass wir allein dadurch den Wert und das Interesse an menschlich erzeugtem behalten, einfach weil es von Menschen kommt. Völlig egal, was das für eine Qualität hat, völlig egal, ob der eine Song besser ist als der andere, sondern es interessiert mich einfach nicht, was eine KI zu sagen hat. Selbst wenn die KI den super coolsten Song produzieren oder sonst was, es interessiert mich nicht, weil es kommt von KI. Ist zumindest, mir geht es so und ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch viele andere Menschen, denen es ähnlich geht.
Einer ist gegenüber, ja.
Ja, oder? Man ist doch auch Fan von irgendeiner Band, auch weil man sich irgendwie mit den Leuten dahinter so versucht zu identifizieren oder man findet irgendwie, weiß nicht, die Leute finden Robbie Williams cool, weil er Robbie Williams ist oder so, aber irgendeine KI, wen interessiert das?
Ja,
das ist mir doch egal, wenn ein Computer einen coolen Song schreiben kann, okay, aber mich interessiert es nicht. Naja, deswegen glaube ich, spaltet das am Ende sehr, wen es bedroht und wen es nicht bedroht. Es ist natürlich deswegen nicht gut, weil ich meine auch die Leute, die in Anführungszeichen Content generieren, das ist nun mal deren Lebensunterhalt und ist auch scheiße, wenn die dadurch abgebaut werden. Aber ich glaube, die Leute, die super individuelle Arbeit machen, um das vielleicht mal um einen Punkt zu setzen, ich glaube, die Leute, die sehr individuelle Arbeit leisten, die wenig reproduzierbar ist und wenig Mainstream ist und sowas, ich glaube, die sind wesentlich weniger gefährdet durch die KI.
Ja. Ja, hoffen wir mal das Beste. Deswegen machen wir Live-Musik.
Absolut.
Und du komponierst. Und zum Abschluss will ich vielleicht noch ein bisschen Werbung machen für ein Konzert von uns, wo wir ein Stück von dir spielen.
Ja.
Kurioserweise im Karnevalskonzert.
Im Karnevalskonzert, absolut.
Hat die Musik irgendeinen Bezug zum Karneval?
Zu Karneval selbst indirekt. Also ich habe dieses Stück geschrieben damals. Das war 2018, habe ich das, also zumindest angefangen zu schreiben.
Ja.
Und damals so als Filmmusikübung habe ich es eigentlich angefangen, auf eine Szene, zu der es ursprünglich schon Musik gibt, aber die Musik dann rausgeschmissen und dann meine eigene Musik drunter gelegt, so als Übung. Und das war damals meine Aufnahmeprüfung für die Universität.
Ja.
Und es war eine Szene aus den Incredibles, diese kleine Superheldenfamilie.
Ach so, okay.
Von 2001 ist der Film, oder 2004, glaube ich. Das ist schon echt, das ist über 20 Jahre alt. Und die sind natürlich auch alle immer verkleidet und haben Masken an und so. Und das ist so ein etwas entfernterer Bezug zu Karneval. Ansonsten ist es aber auch, glaube ich, es ist einfach Musik, die sehr gut in den Geist von Karneval passt. Es ist sehr unterhaltsame, lustige Musik und es geht ordentlich zur Sache. Und
ja, super, freue ich mich schon drauf.
Man hat was zu feiern, glaube ich. Das ist eher musikalisch der Punkt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, es zu spielen. Ich glaube, es wird an manchen Stellen ein bisschen tricky, aber ich hoffe, ich hoffe, alle Beteiligten haben eine gute Zeit damit.
Ja, super. Dann vielen Dank. Und ich freue mich aufs Konzert.
Ja, vielen Dank dir.
Es war wieder eine Freude, mit Justus zu reden und mit ihm in einen Teilbereich der Musik einzutauchen, der für mich ziemlich unbekannt war. Wenn auch Sie Lust bekommen haben, weiter in die Thematik einzutauchen, habe ich zwei Tipps für Sie. Zum ersten natürlich die Seite von Justus selber. www.justusberger.com, Justus Berger ein Wort, und dann natürlich, wie kann es anders sein, ein Podcast-Tipp. Vom SWR gibt es einen Podcast mit Namen Score Snacks. Diesen finden Sie in Ihrem Podcast-Player oder in der ARD-Mediathek. Dort erscheint wöchentlich eine Podcast-Folge von etwa 10 Minuten, in der dann die Filmmusik zu einem speziellen Film besprochen wird. Die Links dazu finden Sie natürlich wie üblich auch in den Shownotes. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser oder einer anderen Folge haben, wenden Sie sich gerne an uns unter info@beethoven-orchester.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.